Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Ich freue mich, dass wir bei euch sein können. Und ich habe mit Interesse den Sonntagsbrief angeschaut, der jetzt so schön groß im Großdruck ist, dass man sich nicht mehr anstrengen muss, ihn zu lesen. Und ich bin an der kleinen Karikatur hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Ein Mann, der in der Ecke sitzt und vor sich auf den Boden geschrieben hat, ich, immer nur ich. Das passt so gut zum Thema heute mit der Bruderliebe und der Schwesternliebe und den Schwierigkeiten. Und dieser Mann wollte offenbar aufmerksam machen, dass er die Nummer eins ist für sich und dass alle das doch bitte berücksichtigen mögen. Tja. Und ich denke mal, dass der Dirk den dieses Bild wahrscheinlich reingemacht hat, um uns zu zeigen, dass es genau andersrum sein soll. Und dass wir nicht immer nur an uns denken sollen. So, lasst uns beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir beten, dass du mit uns redest, unsere Herzen aufschließt, dass wir dein Wort hören und verstehen und bewahren. Amen. Liebe Freunde, ich wette, ihr könnt euch erinnern an das kleine Einmaleins, das wir alle in der Schule gelernt haben. Ihr seid darin sicher besser als ich. Mathematik war nicht meine größte Stärke, es war eher meine größte Schwäche. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, das kleine Einmaleins zu lernen, und ich wette, ihr auch. Wir haben das alle gelernt und vermutlich auch alle auf die gleiche Weise. Wir mussten das zuerst von der Tafel abschreiben und dann mussten wir es auswendig lernen. Und das hat ja weniger mit Rechnen zu tun als mit Gehirnakrobatik. Und dann wurden wir abgefragt. Wir mussten immer diese langen Reihen aufsagen. Und schließlich gab es Kopfrechnen. Bei mir war das so in der Grundschule. Da mussten alle stehen und dann sagte der Lehrer eine Aufgabe. Und wer es zuerst wusste, durfte sich hinsetzen. Nach 4 Jahren Grundschule und nach unzähligen Wiederholungen sollte man dann schließlich das kleine Einmaleins beherrschen, weil das ja das Fundament für alles Weitere ist. Das ermöglicht uns dann auch kompliziertere Aufgaben zu lösen und es hilft uns auch in unserer Gesellschaft zu leben und zu bestehen und nicht unterzugehen. Also mit dem kleinen Einmaleins kann man seine eigene Rente nachrechnen. Man kann die fälligen Steuern überschlagen und berechnet auch, wie viel jeder wohl für den Ausflug im Bus bezahlen muss. Also der Schweiß in der Grundschule hat sich gelohnt. Aber wisst ihr, es gibt noch eine Steigerung für das kleine Einmaleins. Und das ist nicht das, was ihr jetzt wahrscheinlich denkt, sondern ich meine das kleine Einmaleins unter erschwerten Bedingungen. Als unser Sohn David nach ein paar Jahren Klavierunterricht so weit war, dass er das erste Mal bei dem Wettbewerb Jugend musiziert mitmachen durfte, da hatte er ein paar richtig komplizierte Stücke am Klavier eingeübt und er konnte die nach einer Zeit lang auch richtig fehlerlos auswendig spielen. Und in der letzten Phase des Feinschliffs vor dem großen Ereignis haben wir ihm, wenn er am Klavier saß und vor sich hin spielte, Rechenaufgaben gestellt, die er parallel lösen musste. Und zwar Aufgaben aus dem kleinen Einmaleins. Er spielte und wir fragten zum Beispiel, wie viel ist 9 mal 7 oder 81 durch 9? Und die Antwort kam immer wie aus der Pistole geschossen. Das funktionierte natürlich nur, weil es ein automatisierter Prozess in seinem Gehirn war. Sowohl das Klavierspielen als auch das Rechnen des kleinen Einmaleinses. Übung macht eben den Meister. Ich wette, ihr könntet das auch. So, und jetzt lese ich uns den Predigttext. Der steht im 1. Johannesbrief im 2. Kapitel. Und anschließend könnt ihr mir sicher sagen, was das kleine Einmaleins Jesu ist. Ich lese. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Das ist das Wort Gottes. Das kleine Einmaleins Jesu, ihr ahnt es bestimmt, ist das alte Gebot, das ihr von Anfang an kennt und eingeübt habt. Weiter hinten in dem Brief des Johannes wird es die Bruderliebe genannt. Das ist das große Thema. Und das ist auch das große Thema Jesu gewesen, als er seine Jünger trainiert hat. Er lehrte sie immer und immer wieder. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, ich hätte gerne gewusst, was tatsächlich im menschlichen Gehirn passiert, wenn wir das kleine Einmaleins lernen. Ob wir dann Zahlen sehen innerlich oder Mengenvorstellungen haben, die wir multiplizieren oder dividieren. Ob man in Wirklichkeit unglaublich schnell im Geist mit den Fingern rechnet oder entstehen da Bilder, wenn wir 49 durch 7 teilen oder 9 mit 6 mal nehmen. Bei dem kleinen Einmaleins Jesu entstehen auf jeden Fall dauernd Bilder im Kopf, bei mir jedenfalls. Also wenn er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, dann sehe ich Jesus vor mir mit dem Handtuch und der Schüssel Wasser, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht. Oder ich sehe ihn, wie er den Kopf schüttelt, als die Jünger streiten, ob man denn eine Flasche Parfüm von einer zwielichtigen Frau annehmen darf oder nicht. Oder die scharfe Entgegnung auf das Ansinnen von Johannes und Jakobus, die wichtigsten Ministerposten im Reich Gottes haben wollen vor allen anderen. Oder ich sehe in der Erzählung Jesu den barmherzigen Ausländer, wie du uns das gerade vorgelesen hast, der den Überfallenen auf seinen Esel hebt. Oder ich denke an die Kinder, die es durch die Absperrung der Jünger geschafft haben und endlich bei Jesus auf dem Schoß sitzen und strahlen über das ganze Gesicht. Oder Malchus, der Diener des hohen Priesters, der sich so darüber freut, dass Jesus ihm das Ohr wieder anklebt und ihn heilt. Oder Petrus, der von Jesus dreimal gefragt wird, hast du mich lieb? Das alte Gebot der Bruder oder der Nächstenliebe ist immer mit Bildern oder Geschichten und konkreten Situationen verbunden, die in mir aufblitzen, wenn ich diese Worte höre. Für uns und für die Leute, denen Johannes diesen Brief geschrieben hat, sind das allerdings, das müssen wir zugeben, Sonntagsgeschichten. Wir haben sie in der Jungschar oder im Kindergottesdienst gehört oder falls man später zur Gemeinde gestoßen ist im Gottesdienst, da hat man das vielleicht im Glaubenskurs besprochen oder im Hauskreis gelesen. Wir hören diese Geschichten, wir nicken, wir erzählen sie vielleicht auch weiter, aber die Gefahr besteht, dass wir sie zwar abgespeichert haben, aber dass wir sie nicht anzuwenden wissen. Sie sind für uns geistliche Theorie. Wir können sie rauf und runter herbeten. Wir wissen, die Liebe, das ist das Nonplusultra. Jesus legt größten Wert darauf. Die Liebe ist sogar das Zeichen des Reiches Gottes. Aber wir haben vielleicht verlernt, damit umzugehen. Deshalb, schreibt Johannes, gebe ich euch ein neues Gebot. Und der aufmerksame Bibelleser und ihr, meine wachen Zuhörer, merkt natürlich sofort, das ist ja eigentlich das Gleiche. Das neue Gebot ist das gleiche Einmaleins Jesu, nur unter erschwerten Bedingungen. Es geht wieder um die Liebe, aber diesmal geht es um die Bruderliebe heute. Hier, 2024, in Heiligenstadt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Die erschwerten Bedingungen ergeben sich dadurch, dass die Probleme jetzt plötzlich hautnah sind. Und die stehen auch so nicht in der Bibel. Also wir finden da nicht, wie man auf eine unfreundliche Bemerkung reagiert. Wenn mir einer zum Beispiel sagt, du siehst aber heute wieder schlecht aus. Dabei habe ich gedacht, ich sehe gut aus. Oder wir wissen nicht genau, wie wir reagieren sollen, wenn jemand von uns verlangt, den Kaffee zu kochen, die Kollekte zu zählen oder einen Krankenbesuch zu machen und er selbst rührt keinen Finger, um zu helfen. Wir können auch nur vermuten, wie Jesus sich auf einem Arbeitsplatz in der Pflege verhalten würde, wenn er mit jemand arbeiten müsste, der immer nur die Stacheln ausstreckt. Oder wie die Liebe zu Enkeln aussehen mag, die sich nie melden. Oder wie sich die Liebe im Seniorenkreis abspielt, mit Leuten, die alle ihre eigenen Erfahrungen haben und wo es immer einen gibt, der alles besser weiß. Es geht um das kleine Einmaleins Jesu am Montag mit dem vergesslich werdenden Freund beim Kaffeekränzchen in der Warteschlange am Supermarkt, wenn jemand sich vordrängelt, im Hauskreis oder bei den Nachbarn und vor allen Dingen auch im Gespräch über Politik. Und das sind keine Übungen in Fasten und Beten und Bibellesen, was uns vergleichsweise leichter fallen würde, sondern es sind immer Übungen in Beziehungen, zu denen es noch kein Drehbuch gibt. Der Apostel Johannes benutzt nicht das Bild, was ich genommen habe vom Klavierspielen meines Sohnes. Bei ihm damals gab es noch kein Klavier, sonst hätte er das vielleicht auch genommen. Nein, er benutzt das Bild von Licht und Finsternis. Die Liebe macht das Licht an und alles ist gut. Fehlende Liebe knipst das Licht aus und das Ergebnis ist Tohuwabohu. Chaos in den Gefühlen, Chaos in der Orientierung, Chaos in den Beziehungen. Und Johannes ist da radikal, genauso wie unser Herr Jesus. Wenn ich zum Beispiel meinen Pastor oder meine Mitschwester, meinen Mitbruder nicht mag und ihm oder ihr nicht mit Respekt oder Liebe begegne, dann wird die Beleuchtung meines Lebens nicht ein bisschen dunkler, sondern dann ist es plötzlich zappenduster. Ihr habt vielleicht gehört, dass es sogenannte Dunkelrestaurants gibt. Das sind Restaurants, die haben keine Fenster und die haben auch kein Licht. Und die Besucher gehen da rein, um zu testen, wie das ist, wenn man blind ist. Also eine abenteuerliche Sache, auf die man sich da einlässt. Stell dir vor, du gehst in ein Dunkelrestaurant und absolute Schwärze empfängt dich. Du wirst an einen Tisch geleitet und wer, der Kellner, meint es nicht gut mit dir, dann hast du nämlich gleich die ersten Beulen und Schrammen abbekommen. Und schließlich sitzt du also am Tisch und versuchst dich zu orientieren. Du tastest den Tisch vor dir ab und merkst, da sitzen noch mindestens zwei Leute mit am Tisch. Und du weißt natürlich nicht, was das für Menschen sind und würdest eventuell bei Licht betrachtet erstmal deine Geldbörse in Sicherheit bringen. Die Tischnachbarn versuchen, Kontakt mit dir aufzunehmen, aber du bleibst reserviert und du willst nicht diese Berührungen haben, mit dem sie versuchen, dich abzutasten, um zu sehen, bist du Männlein oder Weiblein. Und es ist laut. Das klingt so, als wären mindestens 100 Leute um dich herum, die alle durcheinander reden. Und das im Dunkeln. Es dauert eine gefühlte Stunde, bis der Kellner endlich wie aus dem Nichts neben dir sich materialisiert und dir die Vorspeise serviert. Du weißt natürlich nicht, was das ist. Du tastest an dem Teller herum und nimmst die Gabel und merkst, das passt nicht, das muss eine Suppe sein. Also nimmst du den Löffel. Und deine Geschmacksknospen müssen alles hergeben. Schmeckt das jetzt nach Suppe oder nach Pudding oder ist das am Ende Seife? Keine Ahnung. Und dann, wie sollte es anders sein, tropft das natürlich auf dein frisches Hemd oder auf den Rock. Und deine Nerven liegen blank, du wirst laut. Wenn doch endlich das Licht anginge, aber es bleibt dunkel. So klingt das kleine Einmaleins Jesu unter erschwerten Bedingungen, wenn die Liebe fehlt. Ein Dunkelrestaurant. Wenn wir aber mit Jesus leben und von ihm lernen, dann lassen wir uns gerne von dem Kellner an der Hand nehmen, uns zum Platz führen und anschließend machst du ihm ein Kompliment, weil er seine Sache so gut beherrscht. Du bist freundlich zu deinen unbekannten Tischnachbarn und versuchst deinerseits Kontakt mit ihnen zu knüpfen und rauszufinden, was das für Menschen sind. Und als das Essen dann vor dir steht und irgendwie seltsam schmeckt, da ist das für dich ein Abenteuer, aber kein Grund, den Koch zu verfluchen. Normalerweise sind Leute in dieser Welt nur freundlich, wenn alles passt und es ihnen gut geht. Wenn wir aber mit Jesus gehen, dann lernen wir zuerst liebevolle Gedanken zu haben. Das ist das kleine Einmaleins, das müssen wir lernen, liebevolle Gedanken. Und das spornt uns dann an zu liebevollen Taten. Das sind die erschwerten Bedingungen. Wir tun das Gute obwohl die Situation für uns alles andere als ideal ist. Und wenn wir uns so verhalten, dann schenkt uns der Heilige Geist auch liebevolle Gefühle. Und plötzlich geht das Licht an. Das Reich Gottes besteht nicht aus auswendig gelernten Bibelsprüchen, sondern aus Taten, die der Gemeinschaft von Jesus entsprechen. Und siehe da, wir leben im Licht und wir stoßen uns nicht. Ihr Lieben, ich gebe zu, ich fühle mich oft zurückversetzt in den Rechenunterricht in der Grundschule und merke, dass ich das kleine Einmaleins wieder und wieder vergesse. Und ich fühle mich dann schlecht. Was mich aufrichtet in dieser Situation, ist dann diese generelle Anrede von Johannes, der diesen Brief geschrieben hat. Er sagt nämlich überall in dem Brief und auch an dieser Stelle, meine Lieben. Und er holt damit auch mich ins Boot, der ich nicht so liebevoll bin, wie ich sein sollte, aber gerne wäre. Meine Lieben. Und das sagt er nicht als Schmeichelei, sondern weil wir die Geliebten Gottes des Vaters sind. Jeder von uns, auch du, bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn des Vaters. Ich hatte einen Freund, der war Ägypter. Und wenn der von seinem Vater erzählt hat, dann bekamen seine Augen immer einen feuchten Schimmer. Und er war bewegt. Sie waren damals viele zu Hause, viele Kinder. Und er sagte, das Essen war immer knapp. Und es war alles schwierig. Aber, so erzählte er, die Kinder durften immer zuerst essen. Der Vater gab zuerst immer dem kleinsten Kind und dann dem nächstgrößeren und dem nächsten bis zum Erstgeborenen. Und wenn die alle versorgt waren, dann bekam die Mutter etwas. Und wenn dann noch etwas übrig war, dann hat auch der Vater gegessen. Wenn nichts mehr da war, dann hat er gehungert für die Kinder. Und mein Freund sagte, das ist Liebe. Wisst ihr, unser Vater im Himmel nimmt sich auch nicht zuerst, sondern er gibt zuerst uns. Er gibt uns Jesus. Und daran kannst du sehen, wie geliebt du bist. Und wenn du das begreifst und in dein Herz tief einsinken lässt, dann hast du plötzlich einen Riesenschritt nach vorne gemacht in dem kleinen Einmaleins Jesu. Du hast nämlich verstanden, wie Gott ist, und das wird dich verändern. Das wird deinen Alltag prägen. Und alle werden sehen, das ist so schön in der Nähe dieses Menschen. Da ist Licht. Ich will gerne da sein. Und sie werden erkennen, Jesus ist da. Wollen wir nicht alle miteinander wieder anfangen mit dem kleinen Einmaleins Jesu? Auch wenn es unter erschwerten Bedingungen ist? Lasst uns das tun. Amen.